So, nun bitte ich euch, Römer Kapitel 1 aufzuschlagen. Wir lesen Römer Kapitel 1, die Verse 8 bis 15. Römer Kapitel 1, die Verse 8 bis 15. Wir setzen unsere Bibelreihe durch den Römerbrief fort. Diesen Brief hat er an die Gemeinde in Rom geschrieben. Eine der Dinge, die wir schon erwähnt hatten, war, dass er an eine Gemeinde geschrieben hatte, die er nicht persönlich kannte. Paulus sagt das auch später im Römerbrief. Er schreibt, er war noch nie in dieser Gemeinde. Er schreibt ihnen aber doch als ein Apostel und fordert sie auf, sich dem Glauben unterzuordnen, den sie bekennen. Und letzte Woche betrachteten wir die Begrüßung im Brief. Und nun kommen wir zur Einleitung des Briefes. Das ist das übliche Muster, das Paulus bei Briefen von Paulus ist, wann immer er Briefe schreibt. Er hat immer erst die Begrüßung und dann hat er die Einleitung. So lasst uns nun unsere Aufmerksamkeit der Lesung des heiligen, unfehlbaren und inspirierten Wortes Gottes zuwenden. Möge er uns Verständnis schenken und in Christus auferbauen. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Denn Gott, dem ich in meinem Geist diene, am Evangelium seines Sohnes, ist mein Zeuge, wie unablässig ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob es mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes gelingen möchte, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde aber bis jetzt verhindert, um auch unter euch etwas Frucht zu wirken, gleich wie unter den übrigen Heiden. Ich bin ein Schuldner, sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Den Lautsprecher lauter machen, Verzeihung. So, lasst uns beten. Herr, lass uns durch dein Wort, dass unser Herz an dich gebunden werden. Lass uns auferbaut sein, dass wir auch andere auferbauen können und dass wir eine Gemeinde sein, eine Braut des Bräutigams Jesus Christus, dass wir vorbereitet werden auf den Tag seines Kommens in Herrlichkeit. Himmlischer Vater, wir bitten, dass du uns hilfst, dass wir nicht abgelenkt sein, sondern dass wir ein Volk sein, das sich deinem Wort unterordnet und dass du uns in allem auferbaust. Das bitten wir im heiligen Namen Jesu. Amen. John Donne hat einmal geschrieben, kein Mann ist eine Insel in sich selbst. Jeder Mann ist Teil eines Kontinents. Ein Teil, ein Stück vom Ganzen. Und ich denke, Freunde, dass das sehr gut gesagt werden kann, dass auch Christen keine abgelegene Insel sind. Auch sind Kirchen keine Inseln, die sich selber regeln. Es gibt keinen Christen, normalerweise gibt es keinen Christen, der alleine ist. Normalerweise ist auch keine Gemeinde, die komplett getrennt ist von allen anderen Kirchen. Und die einfach durch das Meer der Welt schlingert. Wenn wir den Schriften glauben, dann wird uns gesagt, dass das nicht stimmt. Alle gläubigen Christen sind vereint durch die Gnade Jesu Christi. Dadurch meine ich verbunden miteinander. Alle Gemeinden sind durch den Glauben in Christus vereinigt. Über das, durch das, was sie über ihn bekennen. Aber Pastor, Kirchen streiten sich darüber, manche lehren. Ja, das passiert. Aber die essentiellen Dinge des Glaubens an Christus, Jesus Christus, jede wahre Kirche muss mit diesen Dingen übereinstimmen. Über die Person Jesu Christi. Es gibt Wahrheiten über Christus, die die Gemeinde hochhält. Und indem wir das sagen, sagen wir, dass die Kirche katholisch ist. Damit meine ich nicht römisch-katholisch. Ich rede nicht vom römischen Katholizismus mit dem Papst. Das meine ich überhaupt nicht. Sondern ich wage, das Wort in seinem ursprünglichen Sinn zu gebrauchen. Das Wort katholisch, das über die Kirche als eine Einheit redet. Einen Leib von gläubigen Christen, die den gemeinsamen Glauben teilen. Und die Gaben miteinander geteilt haben. Und die Segnungen geteilt haben. Und die auch Verantwortung teilen. Seht ihr, Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Rom. Und er schreibt damit an eine Gemeinde, die ihn nicht von Angesicht zu Angesicht kennt. Aber er geht von der Realität aus, dass sie in Christus mit ihm verbunden sind. Er geht von der Katholizität der Kirche aus, die die Kirche hier auch vereinigt. Auch diese Gemeinde. Er spricht hier in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, drei Punkte der Katholizität an, die für die Christen individuell, aber auch für die Kirche ein Segen sind. Das erste ist der Segen der Danksagung. Der Segen der Danksagung. Christen danken füreinander. Das zweite ist der Segen des Gebets, die Verse 9 und 10. Christen beten füreinander, wie sie vor das Angesicht Gottes kommen. Und das dritte ist der Segen von ermutigender Gemeinschaft. Das, was Paulus auch für die Gemeinde in Rom sich wünscht. Ermutigende Gemeinschaft, die Verse 11 bis 15. Wir haben, wenn wir nun in Vers 8 kommen, ganz natürlich Vers 1 bis 7 hinter uns. Da grüßt Paulus ja die Gemeinde, er gibt ihnen die Hand, ein erstes Wort an sie. Er gibt eine Grundlage, auf der er steht für den ganzen Brief. Ich bin ein Apostel, ihr seid eine Kirche, eine Gruppe Christen, die von Christus berufen wurden. Sein zu sein und in ihm auferbaut zu werden. Und Paulus sagt, dass seine Mission war, den Glaubensgehorsam in ihnen zu stärken oder hervorzubringen. Und nun folgt auf diese Begrüßung ein Wort der Danksagung. Und das ist für Paulus sehr normal. Normalerweise nach den Begrüßungen geht er immer in die Anbetung über, in die Doxologie. Er lobt Gott. Er gibt Gott Lobpreis wegen der Christen, denen er jetzt schreibt. Danksagung, das ursprüngliche Wort ist das Eucharist, Eucharistie. Manche beschreiben das Abendmahl auf diese Weise. Es ist ein von Dank berstendes Herz, das hier da ausgedrückt wird. Das erste, zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen, weil euer Glaube in aller Welt verkündigt wird. Das ist eine wunderbare Sache und ich möchte euch ermutigen, über diese Dinge nachzudenken und das nicht einfach so zu überspringen. Denn wir haben ja alle Zeit Unterhaltungen miteinander, auch mit Christen, mit Freunden, vielleicht auch Telefongespräche. Vielleicht fragt ihr dann, hey, wie geht's dir, Bruder? Wie geht's dir? Und dann, ich bin so dankbar, dass ich heute mit dir reden kann oder konnte, wenn man das Gespräch beendet. Und dann gehen wir weiter. Aber wenn Paulus das hier sagt, dann meint er dieses Wort der Dankbarkeit sehr ernst. Es gibt Dinge darin, die ein tieferes Begreifen auch ausdrücken. Nämlich seine Beziehung mit ihnen oder auch seine Beziehung mit Gott. Zwei Dinge, die hier charakteristisch sind für seine Danksagung in Vers 8. Das erste ist, dass er den Empfänger seines Dankes bezeichnet, nämlich Gott. Ich danke Gott. Ich danke meinem Gott. Und er sagt, okay, ja, du zeigst immer die deutlichen Dinge, du weist immer auf das Deutlichste hin. Naja, es dankt nicht jeder Christ Gott. Ich hoffe. Aber das, wofür er dankt, ist es hier so beeindruckend, denn er dankt für den Glauben der Römer. Er dankt für die Römer und ihren Glauben. Das, was sie bekennen. Das, was in ihren Herzen ist. Und sagt Paulus, ich danke euch, römische Gemeinde. Ich glaube euch für euren Glauben, für eure Treue, für dranbleiben, für den guten Kampf des Glaubens. Nein, das macht er nicht. Er verherrlicht nicht die Gemeinde. Er sagt zuerst, danke ich meinem Gott durch Jesus Christus, um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Er dankt Gott. Und das zeigt uns, was Paulus glaubt über den Glauben. Nämlich, wer für den Glauben in den Gläubigen verantwortlich ist. Paulus sagt ihnen quasi, er glaubt, dass Gott der Autor des Glaubens ist und der den Glauben auch vollkommen macht. Es ist das Werk Gottes in den Herzen von Christen, das den Glauben bewerkstelligt. Das klingt vielleicht ein bisschen geistlich für euch und ich denke, es sollte es auch. Denn manchmal können du und ich der Welt um uns herum zuhören und uns überzeugen, dass der Glaube einfach nur eine geheiligte Vernunft ist. Wenn der Glaube ganz logisch dargestellt werden kann und ich kann es glauben, dann ist alles gut. Dann glaube ich. Ich glaube es dir, wenn du es mir beweisen kannst. Und viele Christen glauben, dass ihr Glaube, ihr Leben vor dem Herrn des Himmels basiert auf einer rationalen Argumentation. Wegen ihrem eigenen Umgang mit den Tatsachen. Aber Paulus sagt hier, der Glaube ist ein Geschenk Gottes und kein Werk des Willens oder der Rationalität des Verstandes vom Menschen. Es ist ein Geschenk Gottes und deswegen dankt er Gott. Es ist Gottes Werk, dass diese Christen glauben. Es ist Gottes Werk und deswegen wird Gott dafür gepriesen. Hier fängt Paulus an. Das ist sehr bedeutsam. Denn es bedeutet, dass seine Beziehung zu ihnen auf dem Werk Gottes basiert und in keinster Weise auf dem Werk, den Gedanken oder der Liebe oder der Handlungen von gefallenen, sündigen Menschen. Das ist etwas, das nicht beeinflussbar ist, weil es von Gott kommt. Und das ist eine gute Botschaft, liebe Gemeinde. Deine Beziehung zu Gott, deine Beziehung zum Herrn der Herrlichkeit fundiert nicht auf deinem Tun. Ich versage, wenn es auf meinem Tun basieren würde. Ich zerstöre die Beziehung zwischen mir und dir. Ich zerstöre auch die Beziehung zwischen mir und Jesus Christus. Aber sein Werk, das ist nicht zerstörbar. Lasst mich euch deutlich sagen, der Glaube ist nicht einfach etwas, was dir passiert. Du glaubst und handelst darin auch. Aber die Fähigkeit zu glauben wird deinem Herzen frei von Gott dargereicht. Das ist das Erste. Der Empfänger von Paulus' Danksagung für diesen Glauben der Gläubigen. Gott. Das Zweite, vielleicht, ihr könnt das schnell überfliegen, dass Paulus der Dank gegenüber Gott nur durch Jesus Christus möglich ist. Durch Jesus Christus dankt er Gott. Er sagt, Moment, worüber redest du? Zum Ersten, ich danke meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle oder um euer aller Willen. Paulus sagt, dass wenn ich Gott danke, der einzige Weg, wie ich Gott danken kann, ist durch Jesus Christus, weil Christus selbst für meine Danksagung Fürbitte einlegt. Das ist ein tiefer Gedanke für Paulus' eigene Zuneigung gegenüber Gott. Paulus sagt in gewisser Weise zu uns, dass selbst seine freudigste Geistlichkeit, Spiritualität, dass die größte Gnade, dass selbst das so herrlich ist, dass es nur Gott gefallen kann durch Jesus Christus. Denn wann immer er das sagt, was er von sich weiß, ist, dass er eine gefallene und verdorbene Kreatur ist, die alle Gedanken seines Herzens sind allezeit nur böse. Er ist nicht in der Lage, völlig reine Liebe zu haben. Er ist in allem von Christus abhängig. Selbst in der Liebe, die er zu Geschwistern hat und die er zu Gott hat, noch mehr. Ich brauche seine Fürbitte. Selbst in meinem Dank ihm gegenüber. Es ist bedeutsam, weil Paulus seinen Brief hier auf dieser katholischen Lehre, dass wegen dass er durch die Beziehung zur Gemeinde das Werk Gottes deutlicher sieht. Er sagt zur Gemeinde in Rom, ihr helft mir, sein Werk deutlicher zu erkennen. Und das Zweite, ihr bringt mich auf meine Knie, damit ich mich mehr auf Christus verlasse, selbst im Danksagen. Dieser Nutzen von Katholizität ist etwas, was in der Kirche schon immer war, auch von unserer Gemeinde zu anderen Gemeinden. Es wird allen Gläubigen in Christus zuteil. Wenn wir füreinander danken, dann bringt uns das zu dem Autor unseres Glaubens, nämlich Gott selbst. Und es bringt uns auch dazu, uns mehr an Christus zu klammern. Kein Christ ist eine Insel. Du bist in deinem Glauben nicht unabhängig. Und deine Kirche ist auch keine abgelegene Insel. Ihr seid vereint, miteinander vereint, für herrliche Zwecke. Der zweite Abschnitt in diesem Brief, in diesem Abschnitt, den wir jetzt haben, wo es nicht nur um Danksagen geht, sondern auch um Gebet. Die zweite Segnung der katholischen Beziehung, Vers 9. Denn Gott, dem ich in meinem Geist diene, ist mein Zeuge. Gott ist mein Zeuge. Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist diene, am Evangelium seines Sohnes. Wie unablässig ich an euch gedenke. Wenn ihr dahin kommt, sagt ihr vielleicht, Paulus übertreibt Dinge gern. Er macht hochfliegende Worte. Er hat immer sehr blümerige Vokabulare, Wörter. Aber hier benutzt er denn, er benutzt hier das Format eines Gelübdes. Vor allem bezüglich der Mitgliedschaft in unserer Gemeinde erleben wir das heutzutage auch noch, Gelübde abzulegen. Aber Paulus sagt hier, Gott ist mein Zeuge. Er sagt damit quasi, wenn jemand mich richten will, nach meinen Worten, lasst es den Gott des Himmels tun. Bitte überseht das nicht, das ist schwer. Paulus sagt, der, von dessen Augen nichts verborgen ist, ist der, dem ich hier etwas gelobe. Er sagt diesen Christen hier, die ihn nicht kennen, die ihn nie getroffen haben, vielleicht haben sie seinen Namen gehört, vielleicht haben sie seinen Namen gehört. Er sagt zu diesen Christen, in Wahrheit habe ich für euch gebetet. Ich habe wahrhaftig für euch gebetet. Ihr könnt mir glauben, unter dem Gewicht der Autorität und des Gerichtes Gottes, dass ich für euch gebetet habe. Selbst wenn ihr mich nicht kennt, ich habe für euch gearbeitet. Vor dem Thron Gottes habe ich gerungen für euch. Lasst uns ein bisschen zurückgehen und sagen, hast du irgendeinen Christ angerufen diese Woche und hast du das gesagt, hey Bruder, hey Schwester, ich habe heute für dich gebetet. Hast du für sie gebetet? Ich hoffe, dass du es tatest. Ich kann zumindest manchmal sagen, in meinem Leben fühle ich mich selber sagen, ich bete für dich. Und dann muss ich sagen, habe ich gebetet oder habe ich nur an die Person gedacht? Aber beten ist, jemanden vor den Thron Gottes zu bringen. Es ist, für Gott zu ringen für jemanden. Ich kann über dich nachdenken, ich kann darüber nachdenken, wie du aussiehst. Ich kann darüber nachdenken, wie deine Schuhe klingen, wenn du läufst, deine Stimme. Ich kann darüber denken, wie gut die Kekse sind, die du machst zur Weihnachtszeit. Ich kann viele gute oder auch schlechte Dinge über dich denken, aber es ist eine völlig andere Sache, für jemanden zu beten. Paulus sagt zu ihnen, ich habe wahrhaftig für euch gebetet, ich habe die ganze Zeit für euch gebetet. Die ganze Zeit. Mein Herz hat für euch gerungen, auch wenn meine Augen euch noch nicht gesehen haben. Und das ist tiefgehend. Und wann immer Paulus seine Gebete auch beschreibt, sagt er, dass seine Gebete ohne Unterlass sind. Er sagt es immer unablässig, die ganze Zeit. Immer betet er für sie. Manchmal haben Kommentare gesagt, was betet Paulus? Und manche denken dann, dass er nur dieses eine Anliegen für sie betet, das er hier erwähnt. Aber dass er quasi nur dafür betet, dass er zu ihnen kommen kann. Aber ich denke vielmehr, dass Paulus hier etwas erwähnt, was ich als Pastor auch schon erlebt habe. Nämlich der größere Teil, was ich für euch tue, auch als Gemeinde, was ihr nicht seht, nämlich das Werk des Gebetes. Und ich denke manchmal, dass einige von euch vermuten, dass manche denken vielleicht, der Pastor ist nur ein Theologe, er redet. Und das tue ich, ja. Ich rede viel. Ich lese viel. Manche denken vielleicht, der Dienst eines Pastors ist, es mit anderen zu diskutieren. Oder der Hauptteil des Dienstes eines Pastors ist es zu schreiben. Aber ich möchte euch sagen, der größte Dienst eines Pastors, der wichtigste Dienst und der größte Dienst ist es das reguläre Gebet. Wo ich euren Namen, den Namen eurer Familien auf meinen Lippen trage vor dem Thron Gottes. Das, was ihr nicht seht, das, was passiert, und ich würde sagen, das ist das bedeutendste, der bedeutendste Teil von christlichem Dienst. Und Paulus sagt das hier zu der römischen Gemeinde. Ich tue das für euch. Ich freue mich über die Triumphe eures Glaubens. Ich klage über die Spaltungen. Ich leide mit euch, wenn ihr leidet. Ich weine mit euch. Ich weine, wenn ihr euren Rücken Christus zuwendet. Wie ein Vater über seine Kinder, weil er sie liebt. Und das sagt Paulus hier zu ihnen. Ich bete für euch, ohne Unterlass, vor dem Thron Gottes, vor dem Thron der Gnade. Die zweite Segnung der Katholizität ist die Möglichkeit, sein Herz um das Volk Gottes zu legen und dieses Herz vor den Thron Gottes zu bringen, vor den Gnadenthron, um für diese Gemeinde einzutreten. Nur schwerlich kann man sich ein größeres Privileg vorstellen, als den Namen eines Bruders oder einer Schwester vor den Ohren des Allmächtigen auszusprechen. Die meisten von euch kommen nicht zu unserem Gebetstreffen. Wir haben es. Die von euch, die kommen und die gekommen sind, wissen, wie es ist. Es ist immer ziemlich gleich. Wir beten für die gleichen Leute, wir beten für die gleichen Dinge, wir beten viel. Manchmal ist es über eine Stunde von Gebet in beiden Sprachen, manchmal auch drei Sprachen. Wenn ihr eine andere Sprache sprecht, dann betet auch gerne daran. Das ist eine wunderbare Sache von christlichem Glauben, von manchen unserer Gemeinde. Manche von uns, für die wird regelmäßig gebetet. Ihr habt sie vielleicht nie gesehen. Ihr habt vielleicht nie davon gehört. Aber wir haben für sie gebetet, jahrelang. Sogar bevor ich als Pastor in die Gemeinde kam. Kurt Wetterli, ein Pastor in Basel. Sebastian Heck in Heidelberg. Matt Stenghelle in Norwegen. Phil Gelsten, die Kirche in Wiesbaden. Peter Wahl, Andreas Rapp in Finningen. Johannes Müller in Berlin. Steffen Müller in Münich, Peter Schild in Frankfurt, Joachim Klautke in Gießen, Andreas Hummel. Wir können weiter und weiter gehen, beten, Leute, für die wir beten. Einer in Bangalore in Indien, den ich jetzt nicht aussprechen kann, den wir auch nie getroffen haben. Weil wir mit ihnen vereinigt sind in Christus. Sie sind unser und wir sind ihr. Wir beten für sie. Und es ist in jeder Weise ein Gewinn der Einheit, die Christen untereinander haben, durch den Glauben an Christus. So möchte ich diesen zweiten Nutzen der Katholizität zusammenfassen, dass wegen anderer Kirchen, für die wir beten, sind wir auch eingeladen, die Kirche zu lieben, auch im Gebet, und sie vor das Angesicht Gottes zu bringen. Und füreinander einzutreten. Was für einen größeren Segen könnte es geben als das? Und wir haben diesen Segen, weil wir füreinander beten. In den Versen 11 bis 15 haben wir den dritten Segen der Katholizität. Einen Segen, den er sich wünscht. Den er in diesem Abschnitt noch nicht hat. Ich denke nicht, dass Paulus in die Gemeinde von Rom gelangt, als bis zu dem Moment, wo er ein Gefangener ist, wo er dann von römischen Soldaten dorthin gebracht wird, um als römischer Bürger in Rom vor Gericht zu kommen. Aber er bringt dieses Anliegen sehr ausführlich vor. Er hat dieses besondere Gebetsanliegen, das er in Bezug auf die Gemeinde in Rom hat, dass er sie besuchen kann. Und in Vers 11 drückt er aus, warum er dieses Anliegen hat. Er möchte nach Rom, um sie zu stärken. Ich weiß, dass einige der Brüder in der Gemeinde es regelmäßig tun, dass sie andere Gemeinden besuchen. Preist den Herrn, dass ihr das tut. das ist wunderbar, wenn ihr andere Gemeinden ermutigt und von ihnen Ermutigung bekommt. Was für eine Freude, dass ich vor ein paar Monaten nach Krakau fliegen konnte, nach Polen, und in dieser kleinen Gemeinde sein konnte. 20 Leute. Und dort das Abendmahl erleben durfte. Und ich denke, und zwar in einer Sprache, die ich auf dieser Seite des Himmels wahrscheinlich nie verstehen werde. Und ihre Zeugnisse zu hören war ermutigend. Und wir waren wahrscheinlich auch eine Ermutigung für sie. Paulus drückt hier sein Verlangen aus, in Rom zu sein. Er ist nicht ein Tourist, er möchte nicht nur die schöne Stadt Rom sehen. Wir würden wahrscheinlich sagen, ich würde gern das alte Rom sehen. Aber Paulus redet nicht über Tourismus. Er spricht über die Zeit, die er unter Geschwistern verbringen will. Manche interpretieren Vers 11 in einer mystischen, ästhetischen Weise, dass es da um eine geistliche Gabe geht. Aber Paulus drückt ja in Vers 12 aus, was er damit meint. Er meint, das heißt, dass ich mitgetröstet werde. Ermutigung. Das ist doch ganz einfach, oder? Gegenseitige Ermutigung, wo jeder der Glaube des anderen gestärkt wird. Er möchte beten. In Vers 15, darum bin ich bereit, euch das Evangelium zu verkündigen. Er möchte diese Christen ermutigen. Diese Ermutigung, die durch Gemeinschaft geschieht, lasst mich euch das sagen, kein Christ ist eine Insel. Es ist ein notwendiger Bestandteil dessen, zu Christus zu gehören, dass wir geben und empfangen, und zwar Ermutigung durch persönliche Gemeinschaft mit Geschwistern. Und wenn uns etwas in den letzten Jahren gelehrt wurde durch diese Krise, dass Zoom-Meetings kein Ersatz für persönliche leibliche Gemeinschaft sind. In Person. Die mit uns in den letzten 2 Jahren zusammen waren, ihr wisst, wie tief und deprimierend es ist, wenn wir uns nicht persönlich treffen können. Und da geht Paulus hier drauf ein. Er sagt so deutlich, dass er sich wünscht, dass er danach verlangt, eine tiefe Beziehung mit den Christen in Rom zu haben, basierend auf dem gemeinsamen Glaubensbekenntnis. Ich möchte das nochmal kurz sagen. Ich habe nicht viel Zeit, aber manche glauben, ihr kommt zusammen, um Beziehungen einzusetzen, trotz eurer Unterschiedlichkeit. Aber Paulus redet hier von einer Beziehung, die über Christus die durch den gemeinsamen Glauben an Christus, durch die gemeinsame Überzeugung getragen wird. Und er sagt, ich möchte diese Beziehung. Ich möchte mit den Leuten reden, die in der Sprache des Himmels reden. Meinen Glauben mit euch teilen, euren Glauben mit mir geteilt wissen. Eine Beziehung, die Christus ehrt. Don't neglect. Verlasst nicht die Versammlung. Verlasse oder wende dich nicht von anderen ab. Und wende dich nicht von Gemeinden ab, mit denen wir auch Einheit pflegen, sondern jage der Einheit nach, jage der Gemeinschaft mit anderen nach. Denn Christus will uns durcheinander segnen, denn wir sind durch ihn in einer Einheit. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Familie und den Haushalt des Glaubens. Wir danken dir, dass Christus und Christus alleine das Haupt dieser Kirche ist. Wir danken dir, dass er der Bräutigam ist und wir die Braut. Und dass wir Glieder seines Leibes sind. Finger und Augen und Ohren, was auch immer. Dass wir zusammen dazu dienen, ein Volk zu sein, das deine Liebe gemeinsam erfährt. Bitte segne unsere Kirche, dass wir andere Kirchengemeinden lieben, dass wir uns auch gegenseitig lieben, unseren Nächsten in der Bank. Und lehre unseren Herzen diese Dinge. Wir bitten, dass du uns segnest. Mit dem gleichen Segen, das wir gerade betrachtet haben in diesem alten Brief von diesem demütigen Mann Paulus von Tarsus, der von Christus berufen war. Himmlischer Vater, wir bitten all dies im Namen Jesu. Amen.